Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Listen.
Who are you?
Your worst nightmare.
Rambo kommt heute in die Kinos zurück mit Sylvester Stallone in seiner Paraderolle, ja, als Vietnam-Veteran und Elite-Soldat. Zum Filmstart besprechen wir im Kompressor, was Teil 5 alles so kann. 1966 in London. Die Swinging 60s stehen an und eine Frau wird zum ersten weltweit bekannten Supermodel, wird zu einer Marke. Twiggy, lange Puppenwimpern, blonder Bubikopf und vor allem ein ganz dürrer, knochiger Körper. Hier besungen von der japanischen Popformation Pizzicato 5. ,55 Meter und gerade mal 41 Kilo wog sie. Daher rührte auch dann Leslie Hornbys Name, der Spitzname Twiggy, was auf Deutsch mit Klapperdürbe übersetzt werden kann. Und heute wird diese britische Modeikone 70 Jahre alt und wir wollen über das Körperbild, das diese Frau geprägt hat, mit Journalistin und Missy Magazin Mitbegründerin Stefanie Lohaus sprechen. Hallo.
Hallo.
Würden Sie zustimmen, also Twiggys Popularität in den 60er Jahren, das war so ein bisschen der Anfang des Bodyshamings, weil weltweit hungerten junge Frauen, um so eine dünne Figur zu bekommen wie das Model. Kann man sagen, Twiggy hat popkulturell gesehen Magersucht vielleicht ein bisschen mitverbreitet?
Ja und nein, würde ich dazu sagen, weil wir zum einen schon immer eine Normierung von weiblichen Körpern kennen. Das ging schon bei den alten Griechen los und die auch tendenziell eher schlank waren. Also die sogenannten Rubensfrauen waren tatsächlich auch eher ein Sinnbild einer bestimmten Epoche. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass eben Twiggy tatsächlich extremst dünn war, wie sie auch heute selber sagt, so möchte sie nicht wieder aussehen. Und dass wir tatsächlich auch sehen, dass im Zuge dessen in den Modezeitschriften der damaligen Zeit es so eine Art Paradigmenwechsel gab, weg von Mode hin zu mehr auch Diäten, Diätprodukten und so weiter.
Also kann man sagen, dass Twiggy so die erste war, die ein Schönheitsideal prägte, des extrem dürren Mädchenkörpers, der Kindsfrau. Sowas gab es in der Form vorher noch nicht und vielleicht war es vorher eben auch noch nicht medial so verbreitet.
Ich glaube, es gab es schon vorher. Also wenn wir zum Beispiel ins Kunstmuseum gehen, dann sehen wir in den Bildern, Gemälden aus der Gotik, eben auch sehr weibliche Körper, sehr kindliche Körper, ganz schmale Schultern oder auch in der Romantik, auch da gab es die großen Augen und die Frau eher so als zartes Wesen, das irgendwie beschützt werden muss. Also das gab es schon. Ich glaube, das Besondere ist eben, dass zu der damaligen Zeit eben auch der Konsum, also Mode als Konsumartikel sehr stark aufkam und das damit noch viel stärker auch in die Masse verbreitert wurde. Vorher war Mode eher sowieso oder Schönheitsideale sowieso nur etwas, was sich die Oberschicht leisten konnte oder der Adel.
Das stellt sich ja die Frage, warum konnte gerade Twiggy mit ihren 16 Jahren in ihrer Zeit in den 60ern zur Ikone werden? So eine Vorreiterin der Topmodel-Generation von Kate Moss über Claudia Schiffer bis hin zu Naomi Campbell.
Das Interessante ist eben, dass damals, dass Mode immer auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft ist. Und zum einen war Twiggy natürlich eine Reaktion auch auf die Mode und das Frauenideal davor. Also da hatten wir ja eher so Hollywood-Schauspielerinnen wie Marilyn Monroe, deren Körperideal, dieses Sanduhrideal natürlich auch nur von extrem wenigen Frauen erreicht wird. Und das war eine Reaktion, auch eine Revolte darauf. Wir hatten die Frauenbewegung, dass man die Haut zeigt, hatte ja etwas Emanzipatorisches auch mal generell. Und eben natürlich diese Entwicklung in der Modeindustrie, also dass Mode vermarktet werden sollte, auch an alle Frauen, dass das auch technisch möglich wurde. Die sogenannte Prêt-à-porter, also die Stangenmode, kam damals erst auf. Davor war Mode eben Haute Couture, also nur den reichen Menschen vorbehalten.
Und das Modeaccessoire schlechthin, was Twiggy dann geprägt hat, ist der Minirock.
Genau, und der eben ist ja auch praktisch, ist ja auch nicht so teuer tatsächlich, wie ist ja die Stoff dran.
Die Stoff, ja genau. Genau.
Und das Interessante, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Twiggy eben auch selbst kein Upper-Class-Mädel war. Also ihre Mutter hat bei Woolworth als Verkäuferin gearbeitet, in der Wollwort, wie wir im Ruhrgebiet sagen. Also auch kein besonders hochwertiges Warenhaus. Ihr Vater war Handwerker, das gab es damals noch nicht. Ne? Und überhaupt diese Idee des Mannequins war noch relativ neu. Also da hat sich tatsächlich ein Trend entwickelt, den es zuvor so noch nicht gab.
Models kamen vorher eher aus einer anderen, als einer reicheren Schicht. Das Schönheitsideal jetzt nochmal, für das Twiggy stand, also mega dünn, Size Zero, mega jung auch. Ist das nicht heute auch noch stärker verbreitet, wenn wir jetzt an soziale Netzwerke denken, wie Instagram oder Fernsehsendungen wie Germany's Next Topmodel?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen würde, dass wir mittlerweile wieder stärker einen Trend haben zum gesunden und fitten Körper. Der soll natürlich auch noch wahnsinnig dünn sein, aber im Vergleich auch noch zu vor ein paar Jahren würde ich sagen, dass dieses den Körper, am Körper arbeiten, diese sichtbare Körperarbeit, die gemacht werden soll, die ganzen Fitness-Tipps, die Muskelmasse aufbauen, natürlich immer noch sehr schlank und wohlgeformt und an den richtigen Stellen und nicht zu viel. Das hat so ein wenig den ja vielleicht auch Heroin-Schick, den es dann mal in den 90ern gab, wieder abgelöst. Das ist, würde ich sagen, nicht unbedingt eine Verbesserung. Die feministische Bewegung, die sich um das Thema Body-Shaming ja auch viele Gedanken macht, fordert ja eher, dass wir wegkommen überhaupt von Körpernormierung und Idealen und einfach alle Körper feiern, egal wie sie sind, ob sie nun so dünn sind wie Twiggy oder so ausladend wie zum Beispiel Bestito oder
andere Sängerin
oder Kim Kardashian mit ihrem Hintern. Ne? Also, dass wir sozusagen einfach Varianzen haben.
Ist ja auch nicht echt. Also, Body Positivity ist so das Stichwort. Mit ihrer zierlichen Statur, den auffällig geschminkten großen Augen und ihren Miniröcken, da prägte Twiggy schon ein Schönheitsideal. Und heute wird dieses erste Supermodel der Welt 70 Jahre alt. Danke an Stefanie Lohaus für die Analyse der Wirkungsweise und des Körperbildes. Neben dem Boxer Rocky ist der moderne Ex-Soldat Rambo die prägendste Filmrolle mit von US-Schauspieler Sylvester Stallone. Sie begleitet ihn jetzt seit fast 40 Jahren und heute kommt Teil 5 der Rambo-Saga ins Kino.
Jahrelang habe ich all meine Geheimnisse bewahrt. Doch nun ist die Zeit gekommen, um mich meiner Vergangenheit zu stellen. Und wenn sie mich zur Strecke bringen wollen, erwartet sie der Tod. Ich will Rache.
Immer noch ziemlich kampfbereit. Sylvester Stallone mit immerhin 73 Jahren will es nochmal wissen in Rambo Last Blood. Wobei offen gesagt die Figur Rambo keinen guten Ruf genießt. Immer wieder ist der Vorwurf zu hören, es gehe in der Filmreihe um unreflektierte Gewaltspektakel unter dem Deckmantel US-amerikanischen Patriotismus. Kinokenner Patrick Lohmeier hat sich ja den fünften Teil der Reihe für uns angeschaut. Ja, sehen wir jetzt einen eher gereifteren John Rambo?
Körperlich ist John Rambo auf jeden Fall gereift, genau wie sein Darsteller Sylvester Stallone. Was auch zur Folge hat, dass er sein Shirt mittlerweile nicht mehr so oft aussieht wie in früheren Teilen. Aber man muss ja sagen, das Alter steht ihm ziemlich gut. Der Film macht für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig daraus. Also der Regisseur Adam Grunberg hat ja im Vorfeld auch gesagt, wir sehen im Rambo Last Blood einen in sich gekehrten, reflektierten John Rambo, der seine Taten eben auch hinterfragt. Und wir tauchen in die emotionalen Abgründe der Figur ein. Davon ist jetzt nicht so viel zu spüren. Was wir eben hauptsächlich sehen, ist fast schon grotesk anmutende Gewalt, zumindest so im finalen Drittel des Films. Also die Gewalteinwirkung in Last Blood auf menschliche Köpfe, das hat fast die Qualität abstrakter Kunst. Mexiko als Land des Bösen ohne Zwischentöne. Aber das war eben auch immer so. Also Rambo-Filme drehen sich eben um John Rambo und nicht um dessen Feinde oder Alliierte. Und er hat ja so den Status einer fast übermenschlichen Heldenfigur. Mhm. Und je nachdem, ob man die Reihe eben mag oder nicht, kann man das, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, als Kritik oder Lob verstehen.
Mögen tut es meist das Kinopublikum. Kritikerinnen und Kritiker gehen aber eher hart mit den Filmen ins Gericht. Also so insbesondere der Vorwurf der Gewaltverherrlichung steht ja immer wieder im Raum. Zu Recht?
Jein, das ist ja tatsächlich erst so eingetreten mit dem Erscheinen des zweiten Teils 1985. Der erste Rambo-Film im englischen Original First Blood war ja kaum wirklich gewalttätig. Es gab einen Toten, es gab eine nachvollziehbare politische Agenda, auch wenn man diese nicht teilen musste. Quasi John Rambo gegen das friedensbewegte Heimatland, also das Land, aus dem er kommt, der als Veteran eines Krieges, von dem sich Amerika reinwaschen will und der in die Enge getrieben wird und um sein Leben kämpfen muss. Erst mit Rambo 2 vollzieht die Reihe so wirklich die Kehrtwende zum gewalttätigen Actionspektakel und etabliert eigentlich auch sowas wie die Regeln der Reihe.
Wollen wir mal einen kurzen Ausschnitt?
Rambo, Sie können sich absolut sicher fühlen, weil Ihnen die am weitesten entwickelten Waffen der Welt zur Verfügung stehen.
Ich dachte immer, der Verstand wäre die beste Waffe.
Unter keinen Umständen soll der Feind in einen Kampf verwickelt werden.
Vertrauen Sie mir, Rambo.
Wir sind verraten worden.
Bei diesem Film ging es ja sehr in die Diskussion, was die Jugendfreigabe angeht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mit der Konsequenz sogar in letzter Instanz, dass der Freistaat Bayern damals 85 eigene Wege ging, weil eben die FSK den Film ab 16 freigegeben hatte unter Schnittauflagen und der Freistaat Bayern gesagt hat, nee, das muss ab 18 sein, das ist jugendgefährdend. Man muss sagen, sind durch alle Instanzen gegangen und haben gewonnen. Am Ende kam dann der Film ab 18 in die Kinos und wurde auch in den Folgejahren indiziert.
Man könnte entgegenhalten, gewalttätige Actionfilme, davon gibt es ja viele. Warum kassieren gerade die Rambo-Sequels für diesen Aspekt so viel Kritik?
Ja, sie sind eben sehr konsequent in ihrer reaktionären Haltung und auch in der Verweigerungshaltung gegenüber aktuellen kulturpolitischen Entwicklungen und Debatten. Also dieser konsequent hegemoniale Blick auf die nicht-westliche Welt mit der USA als politisch-kulturell überlegenem Gegner, das lässt eben kaum Zwischentöne zu. Opfer und Täter sind fast immer Menschen in Drittwelt- und Schwellenländern, die nur als exotischer Schauplatz für Action dienen. Also in Rambo 2 zum Beispiel reist John Rambo 10 Jahre nach Ende des Vietnamkriegs zurück nach Vietnam, um quasi so im Alleingang diesen Krieg weiterzuführen. Und in Rambo 3 nach Afghanistan, um dort Russen zu jagen. Also es ist am Ende relativ beliebig. Und basierend auf diesem Negativporträt fremder Kulturen und Ideologien ist der Vorwurf des Rassismus gegenüber der Rambo-Reihe durchaus nachvollziehbar. Er wird ja letztendlich ein bisschen entschärft, weil die Feindbilder ab Rambo 2 eher beliebig und überzogen sind und die Filme zunehmend unpolitisch sind und eben wirklich komplett sich diesen zeitgenössischen Fragen über überholte Rollenbilder, toxische Männlichkeit und so komplett aus dem Weg gehen. Also dafür muss ja auch sowas wie ein Dialog auf der Kinoleinwand stattfinden. Aber eben sowas wie sowas. Frauen, genau wie nicht-amerikanische Verbündete, die finden entweder nicht statt oder besitzen keine nennenswerte Identität jenseits ihres Verhältnisses zu John Rambo. Also will heißen, deren Tod motiviert oder deren Leiden dient allein der Motivation des Titelhelden. Und so viel willentliche Ignoranz provoziert natürlich. Aber im Kontext der Vermarktung einer nach heutigen Maßstäben ideologisch überholten Filmreihe ist es auch durchaus schlau, sich diesen Fragen gar nicht erst zu stellen.
Also ziemlich unzeitgemäß, reaktionär in der Haltung, was die Filme Rambo angeht. Sind sie denn jetzt objektiv gesehen gewalttätiger als jetzt zum Beispiel jeder x-beliebige Schwarzenegger-Film in seiner Blütezeit oder die John Wick-Filme mit Keanu Reeves?
Mit einer objektiven Bewertung tue ich mich als Filmkritiker natürlich schwer. Objektiv bewerten, also in Zahlen quantifizieren, lassen sich zumindest so die Gewaltentwicklungen in dem Sinn, dass man schon sagen kann, in Rambo 1 gab es einen Toten, in Rambo 4 gibt es dann 240 Tote. Also das ist kontinuierlich steigend. Aber dieser quantifizierte Gewaltgrad ist jetzt weniger interessant als vielmehr die Tatsache, dass wirklich das Erzählmuster der Reihe zu großen Teilen sich auf so Aspekte wie Schmerz und Tod stützt. Also Folter ist immer ein wiederkehrendes Handlungselement. Es gibt mehrere Folterszenen in jedem Rambo-Film, entweder ausgeübt an ihm selbst oder seinen Verbündeten. Töten wird auch immer wieder als Sport inszeniert. Also es gibt diese Montage von John Rambo bei der Vorbereitung auf seinen Kampf, auf seinen finalen Kampf in der Regel. Das ist so eine kleine Analogie zu seinen Rocky-Filmen, wo es auch immer diese Trainingsmontagen gibt. Und es gibt eben auch eine zunehmend explizite Gewaltdarstellung, also bedingt durch höhere Budgets, Menschen explodieren durch explosive Pfeile getroffen oder Panzerkanonen und die digitale Tricktechnik tut da sein Übriges, sodass zum Beispiel wirklich in Rambo 4, also dem letzten Teil, auch in diesen dann massenweise menschliche Körper zerplatzen. Wobei ich mir auch nicht mehr wirklich vorstellen kann, wie ein 6. Rambo-Film nach Rambo Last Blood das jetzt noch toppen könnte, was wir da sehen an abstrakter Gewalt am Ende dieses Films.
Ja, mal gucken, ob Sylvester Stallone dann auch noch lebt. Ne? Also, kritische Erläuterung von Patrick Lohmeier zum 5. Teil der Rambo-Saga Rambo Last Blood läuft bei uns in Deutschland übrigens einen Tag vorm Start in den USA schon in den Kinos, nämlich ab heute. Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Düsseldorfer Architekt Christoph Ingenhofen erhält den Semperpreis der Sächsischen Akademie der Künste. Die Jury würdigte Ingenhofens ganzheitliche Gestaltungsauffassung unter ökologischen Aspekten. Seine Baukunst führe zu einer eigenständigen Architektursprache von höchstem ästhetischen Anspruch. Zu Ingenhofens zahlreichen Entwürfen, besonders unter ökologischen Aspekten, zählen unter anderem die Neue Messe Hamburg und der Brisée Tower, der als erstes umweltfreundliches Hochhaus in Japan mit Doppelfassade gilt, die der natürlichen Belüftung der Innenräume dient. Was Europäer als Kunstobjekte ansehen, gehört in vielen afrikanischen Ländern zur kulturellen Identität, ist oft mit ritueller Bedeutung und häufig unersetzbar. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat jetzt 23 Objekte aus der Kolonialzeit als Leihgabe an Vertreter Namibias übergeben. Gegen die Kritik der Leihgabe sagte der für die Übertragung verantwortliche Präsident Hermann Partzinger:
Wenn ich sehe, einfach wirklich, wie freundschaftlich und wie wunderbar hier zusammengearbeitet wird, dann ist es genau der richtige Weg. Und der wird natürlich zu Rückgaben führen. Und wie gesagt, auch Objekte, die vielleicht gar nicht zurückgegeben werden müssen von uns, weil sie nicht belastet sind durch einen Unrechtskontext. Wenn sie für die Community so wichtig sind, warum soll man sie nicht zurückgeben?
Deutsche und namibische Forscher hatten die 23 Objekte aus mehr als 1000 ausgewählt. Nach mehrjähriger Reparatur ist das Washington Monument mit seiner Besucherebene unter der Spitze seit heute wieder für das Publikum geöffnet. Der rund 170 Meter hohe Obelisk in der amerikanischen Hauptstadt zu Ehren der Präsidenten war nach einem Erdbeben 2011 und anschließender technischer Probleme mehrfach geschlossen gewesen. Bei seiner Eröffnung 1884 galt der Obelisk als höchstes Gebäude der Welt und ist noch immer das höchste freistehende Steingebäude. Der Nelly Sachs Literaturpreis der Stadt Dortmund wird nicht an die pakistanisch-britische Autorin Kamila Samshay vergeben. Zu dieser Entscheidung kam die Jury nach Kritik an der ursprünglich vorgesehenen Preisträgerin, die israelkritische BDS-Bewegung unterstützt. Michael Köhler kommentierte dazu in unserem Programm:
Auch wenn BDS das Existenzrecht Israels nicht anzweifelt, so ruft die Bewegung dazu auf, Unternehmerinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Israel zu boykottieren. Warum? Weil sie Juden sind. Erst Mitte Mai dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag einen gemeinsamen überfraktionellen Antrag, ohne AfD allerdings, mit dem Titel BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten, Antisemitismus bekämpfen, angenommen. Der Bundestag verurteilt darin Boykottaufrufe gegen Israel.
Die Dortmunder Jury hat entschieden, dass der mit 15.000 Euro dotierte Preis in diesem Jahr nicht vergeben wird. Namensgeberin der Auszeichnung ist die jüdische Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs.
Die Indie-Comic-Kultur hat es wie jede Nische nicht leicht, sich gegenüber dem Mainstream zu behaupten. Und ein Projekt, das sich dieser Indie-Comic-Szene jetzt verschrieben hat, ist die Comics Connection. Mit Fokus auf Südosteuropa. Für das sehr ausgetüftelte Ausstellungskonzept, da tourt seit 8 Jahren ein Sprinter, befüllt eben mit Comic-Elementen und Baugerüstteilen durch ehemalige Länder Jugoslawiens, wie zum Beispiel Serbien oder Kroatien. Mit dabei sind aber auch Rumänien und Ungarn. Und das Projekt hat mittlerweile mehr als 60 Comic-Künstlerinnen und Künstler miteinander vernetzt. Organisiert hat das Ganze die Koordinatorin für Ost- und Südosteuropa am Museum Europäischer Kulturen in Berlin, Beate Wild. Nachdem die Ausstellung also im Zickzack durch die südosteuropäischen Länder gereist ist, ist sie jetzt in Berlin am MIK zu sehen. Und zu dieser 20. und letzten Station zeigt die Ausstellung zum ersten Mal auch ein bisschen Einblicke in das Making-of des Projekts. Gleichzeitig ist in der Berliner Galerie Neurotitan eine Ausstellung über das slowenische Comic-Magazin Stripburger zu sehen, das ebenfalls Teil von Comics Connection ist. Kompressor-Kollegin Jule Hoffmann war bei beiden Ausstellungen und hat auch einige der Künstlerinnen und Künstler getroffen.
Vor dem Museum Europäischer Kulturen, einem imposanten Bau im gediegenen Berliner Stadtteil Dahlem, sammelt sich das Publikum der Vernissage. Der Ort ist ungewöhnlich für eine Comicausstellung. Auf einer Bank neben dem Eingang sitzt neben dem serbischen Comiczeichner Vuk Palibrik die kroatische Künstlerin Helena Janicic.
Ich muss schon sagen, das hier ist auf einem ziemlich hohen professionellen Niveau. Das bewegt sich schon in Richtung Mainstream. Es sind Underground-Comics auf einem höheren Level.
Museumshochkultur trifft auf Underground. Die Frau, die Independent-Comics auf diese Ebene gehoben hat, ist Beate Wild. Sie interessierte sich nicht in erster Linie für Comics. Ausgangspunkt war für sie die Frage, ob von der erweiterten Mental Map der älteren Südosteuropäer als Überbleibsel von Österreich-Ungarn noch etwas bei der jungen Generation zu finden sei. Mit einem negativen Ergebnis. Für die Comic-Kulturen der Länder spielten neuere politisch-wirtschaftliche Entwicklungen eine Rolle.
Wir haben ja quasi Äpfel mit Birnen gemischt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ex-jugoslawische Comic-Szenen und wir haben auf der anderen Seite Rumänien und Ungarn, die aufgrund der politischen Gegebenheiten bis 89 einfach auch den Comic nicht so entwickeln konnten. In Rumänien gab es ein paar französische Importe. Ansonsten wurden aber auch einfach solche Comic-Formate zu Pionierheften oder wie auch immer missbraucht. Da musste sich überhaupt erstmal eine Tradition entwickeln. Das ist in den ex-jugoslawischen Ländern anders gelaufen. Tito hat das zumindest nicht blockiert, wie das in den kommunistischen Ländern war. Er hat es teilweise sogar auch gefördert. Also Alan Ford ist ein italienischer Comic, den er ins Kroatisch übersetzen ließ und der so bei der mittleren Generation unwahrscheinlich erfolgreich war. Und es gibt heute noch Cafés, Restaurants mit Alan Ford. Es war eine comic-offene Gesellschaft zu der Zeit. Dadurch sind eben auch Underground Comics entstanden.
Um die jeweiligen Alternativszenen aufzuspüren, arbeitete Beate Wild mit Co-Kuratorinnen in den einzelnen Ländern zusammen. Diese knüpften Kontakte zu Festivals, Magazinen, listeten Künstlerkollektive und Comicläden. Ein regelrechter Schatz, der in der Ausstellung dokumentiert ist. Eine echte Institution ist das slowenische Comicmagazin Stripburger, das seit 1992 besteht und dem in der Berliner Galerie Neurotitan eine eigene parallele Ausstellung gewidmet ist. Bereits 2002 veröffentlichte Stripburger die Anthologie Stripburek – Comics from the Other Europe mit Comics aus allen Ländern, die einst hinter dem Eisernen Vorhang versammelt waren. Solche Netzwerkarbeit wie die der Stripburger Verlegerin Katarina Mirovic oder auch die von Ivana Amanini, die in Kroatien die Online-Plattform Comikaze betreibt, ist für die Comic-Szene von enormer Bedeutung. In Serbien ist es die Französin Johanna Makade, die Künstler zusammenbringt und Festivals organisiert, erzählt Vuk Palibrik.
Mir ist aufgefallen, dass solche Leute meist von außerhalb kommen. Die serbischen Comiczeichnerinnen haben diese Motivation eher nicht. Vielleicht denken die Leute, die in Serbien Comics zeichnen, ich werde ohnehin kein Geld damit machen, also mache ich es für mich selbst und das war's. Aber wenn du zum Beispiel aus Deutschland nach Serbien kommst, siehst du schon eher eine Chance und stellst etwas auf.
Um Geld zu verdienen, arbeiten viele Zeichner in der Werbung oder im Grafikdesign. Zum Comiczeichnen bleibt da nur wenig Zeit. Erst recht fehlt meist die Energie, parallel auch noch Strukturen für die eigene Arbeit zu schaffen. Einer, der beides wuppt, ist der slowenische Comiczeichner David Kranjčan, der seit 17 Jahren für Stripburger arbeitet. Er kennt die Comic-Szenen der Nachbarländer und reist zu vielen Festivals quer durch Osteuropa und den Balkan.
Wir sind nicht in einem Tal abseits von allen anderen.
Apart from everybody else.
Man kann eine kulturelle Brise spüren.
You can feel some breeze, you know, some cultural breeze.
David steht rauchend vor dem Museum Europäischer Kulturen. So sehr man Beate Wild dankbar sein muss, dem Medium Comic diese Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, der Ort wirkt gleichzeitig wie eine Prothese. Hilfreich, aber draufgestülpt. In den Räumen des Museums wirken die ausgestellten Comic-Szenen fast ein bisschen wie ein betreuter Kindergarten. Und Beate Wild hofft, dass die Kinder das Laufen lernen, wie sie sagt. Entscheidend ist daher letztlich die Arbeit der Kollektive selbst. Und der Netzwerker, findet auch David
Kranjčan.
Ich denke, wenn wir die Szene in Slowenien und im Ausland aufrechterhalten wollen, müssen da alle Arbeit reinstecken. Deshalb arbeite ich bei Stripburger. Ich würde gerne nur als Comiczeichner in meinem Studio arbeiten. Nicht als Redakteur, nicht als Graphic Designer. Nur Comics und Illustrationen. Das interessiert mich. Aber wir sind nur eine kleine Gruppe von Freunden. Und auch wenn es super läuft, die Medienaufmerksamkeit größer wird und wir nationale Preise bekommen. Jeder Einzelne muss mit anpacken.
Everybody has to put some work into it.
Die Webseite comicsconnection.eu listet Links zu verschiedenen Künstlerinnen und Künstlernetzwerken der südosteuropäischen Länder auf. Und zur Comics Connection ist auch ein mehrsprachiger Essayband erschienen. Außerdem, wer die zwei Berliner Ausstellungen besuchen will, die Stripburger Ausstellung in Neurotitan läuft noch bis Ende September und die Comics Connection im MEK geht bis Ende März nächsten Jahres. Mal wieder ist die Welt untergegangen und mal wieder beherrschen böse Maschinen die Überreste und mal wieder gibt's nur einen Überlebenden. Im Computerspiel The Light Keeps Us Safe, das uns Markus Richter für unsere Rubrik Vorgespielt mitgebracht hat. Also Computerapokalypsen kennen wir ja genug. Markus, was ist diesmal anders?
Der Held hat eben kein Maschinengewehr oder ein rostiges Auto, mit dem er durch die postapokalyptische Wüste fährt, sondern eine Taschenlampe.
Aha.
Aber der Reihe nach.
You're running out of food if you haven't run out already. You're going to have to go outside.
Das Spiel beginnt in einem Bunker. Man hat dort überlebt, aber alle Ressourcen sind jetzt alle. Man muss also alleine in die Welt hinaus und dort nach Nahrungsmitteln, Medikamenten und Bauteilen suchen, damit man eben weiter überleben kann. Und da bekommt man als Ausrüstung eben diese Taschenlampe.
You'll be able to use that device for a bunch of things. But it looks like it needs work.
Und diese Taschenlampe kann tatsächlich am Anfang nicht viel mehr, außer wirklich Licht machen. Aber immerhin, die Robotermaschinen, die überall rumstehen und rumfliegen und nur darauf warten, einen mit Elektroschocks zu töten, werden, warum auch immer, von dem Licht irgendwie gelähmt. Und man muss aber auch sagen, das ist wirklich so nur die letzte Hoffnung. Man sollte es dazu nicht kommen lassen. Es geht in dem Spiel eigentlich darum, dass man von den Robotermaschinen gar nicht erst gesehen wird. Man schleicht sich also durch die Gegend und nur im Notfall ist es das Licht.
Okay, es ist sehr ungewöhnlich. Eine Taschenlampe, bleibt es denn dabei, dass diese Taschenlampe dann auch wirklich nur eine Taschenlampe ist? Oder wird die dann später vielleicht doch noch zu einer richtigen Waffe und das Spiel mutiert dann zu einem Shooter?
Nee, es bleibt tatsächlich dabei. Man kann zwar noch zusätzliche Fähigkeiten freischalten, aber die sind dann halt trotzdem kein Schussgerät, sondern das Licht macht zum Beispiel unsichtbare Brücken sichtbar oder Energiebarrieren werden durch eine bestimmte Lichtfarbe ausgelöst und dadurch werden dann immer weitere Teile der Spielewelt zugänglich. Das Ganze ist also und bleibt ein Rätsel- und Geschicklichkeitsspiel und kein Actionspiel.
Das hört sich jetzt, finde ich, für so eine Roboter-Apokalypse relativ ruhig an. Gelingt es dem Spiel denn trotzdem, eine Art von Spannung oder vielleicht auch Dramaturgie zu halten, damit man auch dranbleibt?
Jein, es beginnt auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, visuell zumindest. Diese Städte sind alle ganz dunkel und verfallen. Man muss sich in dem Dunkeln bewegen, damit man nicht gesehen wird. Die Taschenlampe hat nämlich auch nur endliche Energie, also man kann nicht unendlich die Roboter damit verschrecken. Und dieses eigentlich, du musst ins Dunkel gehen, um Sicherheit zu sein, ganz im Gegensatz zu dem Spieletitel, das ist ja das Antithema der menschlichen Angst vor der Dunkelheit. Ja? Also da ist es sicher, geh dorthin, wo du nichts siehst. Aber das führt natürlich dazu, dass es schnell eintönig wird. Das wird dann noch unterstützt dadurch, dass die Gebäude sich sehr ähneln und auch die Rätsel eigentlich schnell wiederholen. Aber nach einer Weile tritt dann das Visuelle auch in den Hintergrund und etwas anderes wird ganz wichtig. Und das ist das Sounddesign. Man lernt sich nämlich an den Sounds tatsächlich zu orientieren, die die Maschinen machen. Man hört dann, dass eben hier gerade das riesige Raumschiff mit Roboteraugen über einem fliegt oder dass hinter dem Busch jetzt dieser kleine Fastus aus dem Elektroschocker steht oder eben ein fliegendes Auge kommt. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, weil man sich wirklich in dem Sound durch die Welt bewegt. Und es ist eindrucksvoll, wie sorgfältig da mit dem Audio gearbeitet wurde. Aber auch diese Faszination verklingt dann irgendwie, weil wirklich gar keine Geschichte erzählt wird, also auch nicht subtil oder indirekt durch Dinge, die man finden kann. Die Steuerung und die Mechanik werden auch nicht gut erklärt und dann ist das irgendwann wirklich stark frustrierend.
Also insgesamt guter Sound, aber so richtig begeistert klingst du nicht, Markus.
Naja, ich habe das wirklich lange gespielt und habe mich auch dazu zwingen müssen, das weiterzuspielen und dann aber entdeckt, das ist so ein Spiel, das gibt es manchmal, wo Spiele durch ihre Unvollkommenheit unfreiwillig dann doch noch einen inhaltlichen Punkt machen, denn man ist ganz alleine in dieser Welt, es gibt kein klares Ziel, man weiß gar nicht so genau, warum ich das mache, es gibt nur so ein ominöses Versprechen, man scheitert an der Spielmechanik und damit ja quasi auch an der Welt. Als Spielender ist man also frustriert und auch die Spielfigur selber ist das. Und wenn man diese Gefühle dann im Erleben übereinander legt, dann kann man sagen, The Light Keeps Us Safe lässt uns die Verzweiflung des letzten Überlebenden nachfühlen. Das ist ja oft, ist es so, du bist der glorreiche Letzte und wirst jetzt die Welt retten. Und das ist es aber nicht. Das ist so eine ganz dunkle Einöde, wo man verzagt und sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Ist es nicht vielleicht auch sinnvoll oder kann ich die Kraft aufbringen und will ich nicht vielleicht einfach aufgeben? Und das nacherlebbar zu machen, das ist dann schon wieder ganz spannend. Von daher, wenn man das Spiel als eher so eine interaktive, begehbare Kunst versteht und nicht so sehr als Computerspiel, dann hat das wirklich einen sehr deutlichen Punkt, wenn auch unfreiwillig gemacht, den ich durchaus empfehlen kann.
Ziemlich realitätsnah vielleicht. Wenn Sie sich das auch anschauen wollen, The Light Keeps Us Safe ist für Windows-PC erschienen und kostet 16 €.